Danke für die freundliche Begrüßung, Herr Lemme, Herr Schlüchting. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich will versuchen, mit Ihnen das zu machen, wofür ich eingeladen worden bin, was aber eigentlich fast nicht geht. Also in einer halben Stunde ein so komplexes Thema so zu diskutieren, dass ich am Ende nicht selber schon das Gefühl habe, oh Gott, was hast du alles vergessen? Und dass hier unter den hier Anwesenden sitzen einige, eine ganze Menge, die sich damit schon viel beschäftigt haben, die werden sagen, das hat aber Precht viel besser gesagt als du. Oder wer auch immer. Irgendeiner hat es besser gesagt, also damit werde ich leben, als lebe jetzt also mit dem Mangel. Und das passt vielleicht sogar zum Thema, mit dem Mangel zu leben, weil das Thema Grundeinkommen immer ja auch was mit dem Mangel zu tun hat. Deshalb will ich, bevor ich jetzt in meinen Vortrag mit einigen Folien natürlich, wie Sie es heute gehört, einsteige, doch mal zwei, drei Fragen vorab schon mal sozusagen mit Ihnen beleuchten. Die erste Frage, was ist eigentlich das Besondere am Grundeinkommen? Da kann man sagen, naja, das Besondere ist, es ist ein soziales Grundrecht, ein Art Menschenrecht auf ein Einkommen, das heißt auf Geld. Das heißt, ein Grundeinkommen bedeutet, dass jeder Bürger, jede Bürgerin eine Teilhabe in einer Marktgesellschaft garantiert bekommt. Das sind schon ein paar wichtige Voraussetzungen. Ein Grundeinkommen in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel in Bhutan heute oder in Gesellschaften, wo der Anteil des marktwirtschaftlichen am Haushaltseinkommen vielleicht 10 oder 20% beträgt, macht wenig Sinn. Ich stelle, habe es früher gemacht, aber ich kann es jetzt gerade nochmal machen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier nur an unserem Körper, was wir selbst hergestellt hätten, angezogen hätten, also aufgezogen hätten, ne? Wie würden wir hier da sitzen? Stellen wir uns vor, wir würden nach Hause kommen, würden jetzt nur das zur Nahrung vorfinden, was wir selbst angebaut haben, selbst erwirtschaftet haben. Ein völlig anderes Leben. Das heißt, wir leben völlig in einer Marktgesellschaft und deshalb ist die interessante Frage, ein Grundrecht auf eine Leistung, die nur in einer Marktgesellschaft eigentlich sinnvoll überhaupt gefordert werden kann. Das Zweite aber, und das macht das die besondere Pointe beim Grundrecht natürlich aus, ist, ein Grundrecht bekommt man ohne Gegenleistung. Ja, wir haben auch, es gibt bei uns auch andere Grundrechte, Religionsfreiheit zum Beispiel. Das bekommt man auch dann, wenn man vielleicht gar keinen oder an einen falschen Gott glaubt oder gar nicht richtig beten kann. Trotzdem dürfen Sie irgendwie an Gott glauben oder es bleiben lassen. Ein Grundrecht. Das ist ein ganz zentrales, die Religionsfreiheit, das allererste und wichtigste überhaupt. Die zweite Frage, die ich so ein bisschen mit Ihnen kurz beleuchten möchte, ist es, aber kann es eigentlich die Aufgabe des Staates sein, des Sozialstaats, jede und jeden anzunehmen und das Überleben zu garantieren? Soll das die Aufgabe des Staates sein? Reicht es denn nicht, wenn es in der Familie geschieht, wenn es die Mutter macht und vielleicht auch im guten Fall der Vater? Ja, reicht es denn nicht, wenn unsere kleinen Gemeinschaften, Stichwort Subsidiarität, dafür Sorge tragen, dass man angenommen wird? Warum soll es der Staat machen? Gut, konnte ein Mann kommen. Wir haben auch ein Bundesteilhabegesetz. Heute ist es nicht mehr so wie in Tanger und in anderen Staaten, wo sozusagen abends die Stadttore geschlossen worden sind und wer dummerweise Mensch mit Behinderung ist und im falschen Stadtviertel war, bekam nichts zu essen. Nur in seinem eigenen Viertel bekam man etwas. Also, was ist daran so besonders, ist es ja nun nicht, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der solche Ansprüche immer mehr vergesellschaftet werden, in dem immer mehr sozusagen Sozialismus waltet. Also soll der Staat es garantieren? Tja, die einen werden sagen nein, die anderen werden sagen ja, aber wir haben das Gefühl, die Neigung geht eigentlich schon dahin zu so einer Art, dass der Staat dies zu garantieren habe. Übrigens, die Sozialgerichtsbarkeit, Bundessozialgericht, sieht das natürlich so. Es gibt heute ein grundrechtsähnlichen Anspruch, der ist höchstrichterlich befestigt, auf ein Überleben. Wer zu der Gesellschaft gehört, der hat ein Recht auf Überleben. Der Staat, die Gesellschaft muss dafür Sorge tragen. Noch eine weitere Vorabbemerkung, bedingungslos. Ich habe es in meinem Vortrag bewusst jetzt in den Folien bedingungslos in Anführungszeichen gesetzt. Ich verwende diesen Begriff normalerweise nie. Weil bedingungslos, ja, was heißt jetzt bedingungslos? Zum Beispiel, in allen Konzepten, die ich kenne, wir werden nachher einige uns anschauen, muss man zumindest Staatsbürger sein oder zumindest einen staatsbürgerähnlichen Status haben, damit man von der jeweiligen staatlichen Solidargemeinschaft diesen Anspruch liquidieren kann. Also die Bedingung wäre schon, ich muss hier eben zu dieser Gesellschaft gehören. Wir können das sagen, ja klar, ein weltweites Grundeinkommen, dann wäre es was anderes, aber selbst dann könnte man sich ja die Frage stellen, ja warum, würde vielleicht manch ein Veganist unter Ihnen sagen, ja warum sollen dieses Grundeinkommen eigentlich nur die Menschen kriegen und nicht zum Beispiel auch die Küchentische? Das ist ein blödes Beispiel. Aber die Frage ist ja nun eben, wer, also woran ist es denn geknüpft? An irgendwas wird es doch wieder geknüpft sein, also ganz bedingungslos ist es wohl nicht. Aber gut, wenn es einige von Ihnen gerne zu sagen wollen, sollen Sie es sagen. Ich komme jetzt zur letzten Frage vorab, nämlich die Frage, die sich auch in den Vorbemerkungen schon gestellt worden ist und die sich ein jeder stellt. Nämlich die Frage, ja, passt es eigentlich zur Natur des Menschen? Das ist die anthropologische Frage. Was ist eigentlich dann die Natur des Menschen? Und je nachdem, mit wem Sie reden werden, ob Sie mit einem Buddhisten sprechen oder mit einem Augustiner, was hier häufig der Fall gewesen sein konnte früher, oder wenn Sie mit einem Marxisten sprechen, wie auch immer, wenn wir Sie reden, jeder hat so seine Vorstellung, was der Mensch eigentlich ist. Für manche ist es eine zufällige Ansammlung, Verdichtung von Protonen und von irgendwelchen Molekülen, die gerade diese Gestalt annimmt, aber in 5 Jahren ist die schon wieder weg. Ja? Für andere ist der Mensch die Krone der Schöpfung, für andere ist es ein Möglichkeitswesen, ganz unterschiedliche Konzepte des Menschseins. Und ganz, ich neige dazu, ich komme aus einfachen Verhältnissen, ich neige dazu, Dinge auch einfach zu sehen. Ich weiß, manchmal ist der Mensch, bisweilen ist der Mensch faul und deprimiert und häufig ist er fleißig und motiviert. Und man ist derselbe Mensch, mal so, mal so. Also was der Mensch genau ist, da lohnt sich darüber zu diskutieren, da habe ich die Zeit nicht dafür. Ich will ja sagen, gibt es viele Antworten und ich denke, jede Antwort, bei der Sie ein bisschen in sich reinhören, auf sich auch selber aufmerksam sind und sich erstmal selbst fragen, was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Und da kommen Sie in die richtige Richtung. Weil wir eine, wir sind über ganz weite Bereiche, sind wir sehr, sehr ähnlich, mit leichten Färbungen. Und warum sollen die anderen Leute so viel anders sein als wir? Das lege ich Ihnen erstmal nahe. Gehen Sie davon aus, wenn Sie mit einem Grundeinkommen gut umgehen könnten, können das andere auch. Wenn Sie mit einem Grundeinkommen schlecht umgehen könnten, könnten das andere vielleicht auch. Dann können wir weiter diskutieren. Kurz, vielleicht die allerletzte kleine Nachbemerkung. Vor 150 Jahren, vor 100 Jahren, in manchen Ländern noch jetzt, ist eine Diskussion wie das Grundeinkommen schon mal geführt worden. Nicht genau die gleiche, aber eine ähnliche Diskussion. Da ging es um das Thema Frauenwahlrecht. Oder die Frage, welche Rolle sollen Frauen? Ich spreche jetzt noch nicht von fremden Frauen, von ausländischen Behinderten, sondern einfach von Frauen in der Gesellschaft einnehmen sollen. Und wenn Sie mit ein bisschen sozialwissenschaftlicher oder einfach menschlicher Offenheit herangehen, dann werden Sie manche der Diskussionsthemen, die wir zum Thema Grundeinkommen und der Annahme, die wir zum Thema Grundeinkommen finden, die werden Sie auch gegen das Frauengleichstellungsrecht oder überhaupt gegen das Frauenwahlrecht vorgetragen finden in der Geschichte. Frauen können das nicht, die sind zu triebhaft, die sind unvernünftig und so weiter. Also es gibt viele Gründe, die sind, also wenn die Männer sie nicht an der Hand nehmen würden, würden die Frauen die Welt kaputt machen. Solche Sachen. Es gibt, also können Sie, die Welt ist voll solcher Geschichten, übrigens in manchen Teilen der Welt bis heute. Auch das nur so als kleiner Impuls zum Vorab-Nachdenken. Jetzt steigen wir ein bisschen ein. Ich habe die Diskussion zum Thema Grundeinkommen, ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin schon einer von den etwas Älteren. Na, der Vorteil des Älterwerdens ist, man kann auf was zurückschauen. Der Nachteil ist, man kann auch weniger vorausschauen. Manche von Ihnen werden es nachvollziehen können. Das heißt, aber was ich zurückschauen kann, ist immerhin, ich habe vor einigen Jahren, es war 1985, ein Buch rausgegeben. Das hieß halt die ökosoziale Frage, Entwürfe zum Sozialstaat. Ich sage das deswegen nicht, weil ich es halt sagen will, ich habe es immer schon gewusst, aber weil ich damals eine Frage mir gestellt hatte, das ist jetzt über 30 Jahre her, nämlich die Frage, wie hängt eigentlich die ökologische Frage mit der sozialen Frage zusammen? In diesem Buch finden Sie einen wunderbaren Artikel von Philipp van Parijs und anderen zum Thema Grundeinkommen schon und andere überlegen schon damals. Und die Idee, die mich damals bewegt hat, da war ich ein junger Mann, da war ich 26, gerade frisch aus dem Studentendasein raus und habe mir die Frage gestellt, ja, ich spürte, dieser ökologische Impuls ist was Richtiges. Diese Gattungsfrage zu stellen ist was Richtiges. Und meine Frage war, hat der Sozialstaat, die Sozialpolitik irgendwas damit zu tun? Gibt es da irgendeinen Grund, Oder ist es, wenn es völlig getrennte Themen? Und meine Intuition damals war, ja, es gibt so eine ökosoziale Frage, es gibt so einen Zusammenhang, aber er war mir ehrlich gesagt, wenn ich das Buch aufschlage, da sind schon kluge Sachen drin, vor allem von den anderen Autoren, nicht sehr von mir, war die Richtung, war stimmt schon, aber ich habe vieles überhaupt noch nicht gewusst damals. Und das ist, freut mich immer, deshalb komme ich gern zu so Tagungen, weil ich meist am Ende der Tagung schlauer bin als vorher. Und so lernt man halt im Laufe der Jahre auch dazu. Auch selbst wenn ich referiere, nachher gibt es einen Einwand gegen mich. Und die meisten Einwände sind natürlich vollkommen daneben, ist klar. Aber es gibt immer ein paar dabei, ein paar sind dabei, wo ich sage, oh wow, da echt, da hast du nicht drüber nachgedacht. Deshalb nochmal diese grundsätzliche Frage, nämlich die Frage, dass wir uns bewegen zurzeit, und wir werden gleich einen Aktualitätsbezug davon noch sehen, wir bewegen uns in einer Zeit, in der zwei große Konflikte da sind, nämlich Konflikte, die mit der Externalisierungsneigung des Kapitalismus zu tun haben. Und der Kapitalismus hat eine externalisierte, der neigt dazu, durch das Profitprinzip, durch die betriebswirtschaftliche Fokussierung sozusagen Probleme nach draußen zu verlagern. Das ist im Kapitalismus besonders ausgeprägt, es gibt auch andere Systeme, wo es aus, aber der ist sehr ausgeprägt. Und da haben wir sozusagen die Externalisierung der Arbeitskraft. Da war die Soziologie, aber auch vor allem die Sozialpolitik eine Antwort darauf. Die Sozialreform ist eine Antwort gewesen auf diese Externalisierungsneigung des Kapitalismus. Es hat lange gedauert, bis sozusagen die Umweltbewegung diesen zweiten, bis also der Problemdruck groß genug war. Also dass die Verklappung, die Vermüllung nicht mehr übersehen werden konnte. Und dann eben in den letzten 30, 40 Jahren die Nachhaltigkeitsfrage eine Rolle spielt. Und ich sage nochmal, beide, ich sehe in beiden Bewegungen, sowohl in der Sozialpolitikbewegung wie in der Nachhaltigkeitsbewegung, sehe ich etwas Gemeinsames, das habe ich hier geschrieben, basieren auf der Neukombination oder Mobilisierung einer ganzen Reihe von Präferenzen von Akteuren. Es sind nicht einfach nur ökonomische, Klassenkampf zum Beispiel, sondern es sind ökonomische, es sind politische, es sind kulturelle und ethische Präferenzen. Das gilt für beide Themen, sowohl für das Thema Sozialpolitik wie für das Thema Umweltpolitik. Und beide, und jetzt kommt jetzt die Pointe, zielen auf Internalisierung und, wie ich das nennen würde, Internalisierungsgesellschaft. Und da meine ich, spielt das Grundeinkommen, das werden wir sehen, ist meine Argumentation, eine prominente Rolle. Das Grundeinkommen ist in der Hinsicht ein besonders wichtiger und guter Beitrag zur Internalisierung von Problemlagen. Das sozusagen sind die Überlegungen. Ich erwähne es nur als Stichwort SDGs, vielleicht haben Sie davon gehört. Wenn nicht, dann machen Sie sich mal kundig. Das ist wichtig. Die UN-Vollversammlung hat vor 2,5 Jahren, knapp 3 Jahren beschlossen, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele, wo zum ersten Mal soziale und ökologische Ziele zusammengedacht werden und zur Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategien aller Mitgliedstaaten gemacht werden müssen. Und das geschieht auch. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Aber es wird einen Erfolg haben. Ziel 1, sehen Sie gleich, ist keine Armut. Ich will das im Einzelnen nicht darauf eingehen. Ich empfehle Ihnen, sich dabei aber, wenn Sie das noch nicht wissen, kundig zu machen. Sie werden dann die Forderung nach dem Grundeinkommen besser verstehen. Sie werden sie dann besser verstehen. Nun, Zukunftsphase. Ich will jetzt ein bisschen mit etwas Einfachem beginnen. Stellen wir uns einfach mal ein kleines Szenario vor. Stellen wir uns vor, im Jahr 2018 wurde die Flensburg-Oberbürgermeisterin Simone Lange zur Vorsitzenden der SPD gewählt. Es ist nicht passiert, ich weiß das, aber wäre passiert worden. Unmittelbar nach ihrer Wahl erklärt sie, dass sie sich für die Ausweitung des Grundeinkommensmodells auf ganz Deutschland einsetzen wird. Neue Vorsitzende der Grünen nutzt seine verbleibende Amtszeit, die war jetzt letzte Woche vorbei, ich weiß das, aber immerhin in 2018 das Zukunftslabor Soziale Sicherung der Landesregierung Schleswig-Holstein per Bundesratsinitiative ab 2019 bundesweit umzusetzen, ist auch nicht passiert, ist noch nicht mal ausgeschrieben worden, das Labor, wo es im Koalitionsvertrag steht. Aber stellen wir mal vor, es wäre passiert oder es würde passieren. Herr Seehofer, Sozialminister, ist dann Innenminister geworden, erinnert sich an sein Votum für die Grundrente der katholischen Arbeitnehmerbewegung und schließt sich der Grundeinkommensinitiative der Zukunftspolitikerin von SPD und Grünen an. Stellen wir uns weiter vor, Schlag auf Schlag. Bundeskanzlerin Merkel erinnert sich noch 2018 daran, dass sie selbst im Jahr 2008 den Startschuss für eine Kommission solidarisches Bürgergeld unter Leitung des damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus gab, an der auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Kauder teilnahm, ich erinnere mich gut, als externe Experten, Professoren Straubhaar und Opielka mitwirkten. Sie plädiert nun für eine ergebnisoffene, doch alternativlose Prüfung. Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow erinnern sich daran, dass sie 2006 gemeinsam mit Michael Pielka Thesen für einen neuen Sozialstaat veröffentlicht, im Zentrum eine Grundeinkommensversicherung. Manchmal vergisst man ja. Last but not least, die FDP. Der Wirtschaftsminister der FDP in NRW, Professor Pinkwart, erinnert sich im Sommer 2018 daran, dass er selbst Vorsitzender der Kommission Bürgergeld, negative Einkommensteuer, Co-Budet, das seiner Partei war, die im Jahr 2005 ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte. Er bewegt seinen Parteichef Lindner dazu, seine Skepsis gegenüber der Idee des Grundeinkommens aufzugeben, führt Modellprojekte in NRW ein und erhält außerordentlichen Zuspruch für seine zukunftsorientierte Politik. Nun ja, also das ist alles nicht passiert. Man weiß nicht, ob was doch passieren sollte. Ich habe mich auch gewundert, bevor Dieter Althaus diesen Vorschlag des Bürgergeldes machte, auf den ich zufälligerweise stieß, kannte ich niemanden in der CDU, der das machte. In der Zeit, wo Althaus Ministerpräsident und Landesvorsitzender in Thüringen war, hatte die CDU auf ihren Landesversammlungen mit 95% und mehr für ein Bürgergeld plädiert. Seitdem er es nicht mehr ist, plädiert die CDU Thüringen für nichts, jedenfalls nicht dafür. Und das heißt also, Sie merken, die Dinge hängen auch von bestimmten charismatischen Konstellationen ab. Sie brauchen auch Menschen in den Systemen, die sich dafür einsetzen, sonst geschieht das natürlich nicht. Aber natürlich müssen Menschen an verschiedenen Orten existieren und darauf aufmerksam machen, damit es sozusagen dann auch auf einen Resonanzraum stößt. Insoweit sind meine Zukunftsszenario-Überlegungen oder meine kleinen Fantasien nicht ganz ohne Absicht erfolgt. Ich gehe jetzt, frag mal die Bevölkerung, die Bevölkerung wird ja auch immer wieder gefragt. Ich erwähne jetzt kurz zwei Befragungen. Eine ist von INSA aus Erfurt, ein Institut des früheren Mitarbeiters von Althaus, nämlich Binkert. Hermann Binkert, war früher Staatssekretär, hat dann ein Meinungsforschungsinstitut gegründet, positioniert, von der Bild-Zeitung regelmäßig beauftragt. Und die haben eben beauftragt, zu fragen, ja, sind sie für oder gegen ein Grundeinkommen? Und interessanterweise stimmten zu der Einführung, je nach Altersgruppe unterschiedlich stark, Jungen erstaunlicherweise nicht so sehr, die mittleren Gruppen etwa hälftig, die etwas älteren klar. Nicht zu, etwas weniger als ein Drittel, weiß nicht noch relativ viele und keine Angaben, es dürfte ähnlich wie weiß nicht sein. Also wir haben doch eine gewisse leichte Mehrheit für ein Grundeinkommen, aber auch viel Unwissen. Ja? Es gibt viele weitere, ich finde noch eine weitere Befragung von einem Meinungsforschungsinstitut namens Splendid Research, das ging vor einigen Monaten durch die Presse, das können Sie da auch nachlesen auf deren Homepage. Da haben Sie auch gefragt, 67% fühlen sich mit dem Konzept des Grundeinkommens vertraut. Das muss ich sagen, entspricht nicht meiner persönlichen Empirie. Aber gut, was die Leute halt bei Meinungsforschung so alles erzählen. 86% sind der Meinung, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird, das ist keine Frage. 86% würden weiterarbeiten, was macht der restlichen 24%? Das ist eine interessante Frage. Kurz und schlecht, die Leute sind der Meinung, dass man zu 58%, dass man es einführen soll, wenn die Höhe stimmt. Wobei die Höhe erstaunlicherweise schwankt zwischen 750 und 1600 Euro. Also reflektiert nicht auch das Wissen um die Wirkungsweise des Sozialstaats. Also die Leute sind auch da mit einer gewissen Mehrheit für ein Grundeinkommen. Aber wir ahnen schon, wir müssen jetzt nicht in einem Soziologie-Seminar sein, im Meinungsforschungs- oder Empirie-Seminar, um zu ahnen, also ob den Leuten immer ganz klar ist, wofür sie und wogegen sie da eigentlich sind. Aber Achtung, hüten wir uns vor Arroganz. Wer von Ihnen schon mal bei einer Wahl teilgenommen hat, bei irgendeiner Wahl, und mal darüber nachgedacht hat, ob Ihren Mitwählern, an Ihnen natürlich nicht, aber alle anderen Mitwählern, wissenschaftlich wirklich klar ist, was sie da eigentlich gerade machen. Warum sie zum Beispiel für die SPD sind oder für die CDU, egal. Ob ihnen wirklich klar ist, was die wirklich wollen, ob das wirklich eine kluge Entscheidung ist. Also, das sich erheben in der Demokratie über die Meinungsäußerung der anderen ist beliebt und falsch. Demokratie lebt davon, dass wir unter unvollständigen Informationen Entscheidungen treffen. Bei unvollständigen Informationen, so auch beim Thema Grundeinkommen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht darüber Gedanken machen sollen und versuchen, gründlich zu sein, aber hüten wir uns davor, uns über die anderen Leute zu sehr zu erheben. Nehmen wir aber zur Kenntnis, die Leute machen sich darüber Gedanken und haben ebenso ihre Ideen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Leider ist das nicht ganz so einfach, denn ich habe jetzt, Sie werden diese Folien gleich nochmal sehen, wie ich jetzt vorher erfahren habe. Mein Kollege Wo ist der Kalender Krämer? Da hinten sind. Ha, hallo. Ich habe das ganz gerne, weil das, ich habe das zitiert, weil es ein typisches Beispiel ist für einen, den Diskurs über das Grundeinkommen, wie er aus der Elite geführt wird. Aus der Elite. Also von den Leuten, die in guten Stellen sitzen, Beamte sind, feste, sichere Angestellte, die entweder, wenn sie rechts sind, sich den Teufel drum scheren, die Leute, die am Rande stehen, oder wenn sie links sind, glauben sie, dass sie sich um diejenigen scheren, die am Rande stehen. Also Verdi, ordentliche Organisation, ich war lange dort auch Mitglied, nichts gegen die zu sagen, aber wie präsentiert sie uns das Thema Grundeinkommen? Bei einem monatlichen Grundeinkommen von 1.000 Euro würde es 1 Billion Euro im Jahr kosten. 100 Milliarden können wegfallen, 900 Milliarden mehr Aufwand im Jahr. Okay, wir werden gleich sehen, das ist natürlich vollkommener Humbug. Also ein solches Modell schlägt überhaupt niemand vor. Aber gut, man kann ja erstmal etwas aufbauen, was jemand vorschlagen könnte, und dann demontieren wir es. Sozialversicherungen ruhen auf durch Beiträge geworden, eigentumsähnlich geschützten Ansprüchen, die nicht einfach gestrichen werden können. Es wäre dann auch nicht bedingungslos. Also ich bringe jetzt den Verdi-Text, ich könnte Ihnen zig andere, die alle ähnlich argumentieren. Auch das wirft interessante Fragen auf. Die Frage nämlich, würde ein Grundeinkommen die Struktur der Sozialversicherung, sofern es auf sie zutrifft, dass sie sozusagen einen eigentumsähnlichen Schutz haben, wobei dann die interessante Frage ist, worauf bezieht sich der eigentumsähnliche Schutz? Bezieht es sich auf absolute Summen oder auf eine relative Position in der Hierarchie der Sozialversicherungsempfänger etc.? Die Feinheiten sind aber interessant. Die Feinheiten interessieren die meisten Leute aber nicht, weil sie gar nicht kennen. Dazu bin ich ja da, deshalb bin ich Professor für Sozialpolitik, um das Ihnen jetzt hiermit zu erläutern. Also, eigentumsähnliche, in der Tat, in einer Reihe von Sozialversicherungen kann man nicht einfach sagen, so, wir ebnen euch jetzt hiermit ein, in Zukunft kriegt ihr alle nur noch eine Grundrente als Grundeinkommen, danach ist Feierabend. Also das wird nicht gehen, deshalb schlägt es auch praktisch kein ernstzunehmender Grundeinkommensbefürworter vor. Aber ein paar Unernste schlagen es vor. Die sind vielleicht im Kopf gewesen, Leute wie Straubhaar, aber die Arrest schlägt es nicht vor. Ein soziales linkes Grundeinkommen würde damit noch einmal so viel kosten wie der gesamte bestehende Sozialstaat. Ja, das ist natürlich alles Kokolores. Es geht um laufende Einkommen. Die Staatsquote würde von 44% auf 70% steigen. Also hiermit wird ein Popanz auf. Ich werde Ihnen gleich ein Gegenmodell vorschlagen. Ist ja klar. Das ist ja. Aber das wird sowas wird erzählt. Das glauben auch viele Leute. Das glauben ist es völliger Humbug. Herr Krämer ist völliger Humbug. Vollkommen Humbug. Hier wird also mal ein Bericht gemacht. Also wird erstmal einfach ein absoluter Satz. Wird 1.000 Euro, also auch für Kinder wohlgemerkt, wird jetzt auf alle Leute übertragen, jeder soll 1.000 Euro bekommen und zusätzlich zu allen vorhandenen Sozialleistungen wohlgemerkt, außer die reinen Grundsicherungsleistungen würden wegfallen, also oben drauf kommt. Also ich kann mir sich so ein Modell vorstellen. Klar, theoretisch kann man gut denken, aber ich meine, ernsthaft, ich kenne wirklich niemanden, ich bin seit Jahren in dem Bereich unterwegs, ich kenne niemanden, der sowas vorgeschlagen hat, niemanden. Außer Verdi schlägt das vor und einige andere auch schlagen es vor, um es natürlich dann zurecht zu demontieren. Also gehen wir das aber nochmal einen Schritt zurück und schauen nochmal ein bisschen ernsthafter hin, ein bisschen seriöser. Schauen erstmal hin, was eigentlich ist überhaupt Arbeit? Weil die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, die Frage nämlich, ist das Grundeinkommen bedingungslos? Also das heißt, der meint ja in der Regel, es ist erstmal zu zahlen ohne Arbeitsleistung. Das ist ja die Pointe dabei. Komplizierter ist die andere Frage, die ich jetzt mal außen vor lasse, die aber sehr wichtig sein wird nachher für die Systematik, auch für die Diskussion mit den Kollegen. Wie verhält es sich mit anderen Einkommensansprüchen? Und das ist in der Tat eine ganz komplizierte Frage, die ich jetzt in meinen Schaubildern etwas außen, die taucht gleich nochmal auf, aber die ist eine Grundsatzfrage, die man ein bisschen fast schon meditativ anschauen muss. Weil erstens hängt es davon ab, wie ist überhaupt das ganze Sozial- und Steuersystem organisiert. In Deutschland haben wir zwei relativ getrennte Systeme. Wir haben ein Einkommensteuersystem, also ein Steuersystem, und wir haben ein Sozialversicherungssystem. Das Steuersystem operiert nach dem proportionalen Belastungsprinzip, aber nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip im Einkommensteuerrecht. Das heißt, je mehr jemand an Einkommen erzielt, umso höher ist sein Steuersatz. Das gilt eigentlich nicht für alle Einkommensarten. Einkommensarten, nämlich die durch Spekulation erworben werden, zum Beispiel durch Grundstücksspekulation oder Aktienspekulation, also wenn die Haltefristen überschritten werden, werden nicht diesem Leistungsprinzip unterworfen. Ja, genauso wenig, Erbschaften ist schon komplizierter, da ist es gemischt, ne, wird aber heftig diskutiert. Vermögensteuer gibt es im Augenblick in Deutschland gar keine. Anders als in Schweiz oder in England zum Beispiel, oder in den USA gibt es Vermögensteuer. Das heißt also, das Steuersystem ist schon mal kompliziert und scheckig, hat aber in der Tendenz die Neigung, höhere Einkommensgruppen stärker heranzuziehen. In der Sozialversicherung ist es komplizierter. Da haben wir erstens die Beitragsbemessungsgrenze, die insbesondere verhindert, dass gut verdienende Freiberufler, Selbstständige, aber auch Beamte in die Sozialversicherung einbezahlen. Das ist aber nochmal kompliziert. Trotzdem sozusagen hängen damit, also während an der Steuerleistung normalerweise keine Einkommensansprüche dranhängen, mit einer einzigen Ausnahme beim Erziehung, beim Elterngeld, merkwürdigerweise. Da hängt der Anspruch des Elterngelds de facto an der vorherigen Steuerleistung. Auch völlig durcheinander, es ist nicht an der Steuerleistung, sondern am früheren Einkommen, obwohl gar keine Einkommensbeiträge bezahlt werden. Normalerweise zahlen sie aber, ist die Einkommensteuerleistung, hat nichts zu tun mit irgendeiner Leistung, die sie später bekommen. Gilt es sowohl gesamtsteuerlich, es gilt nur ein Affektationsprinzip, also das heißt, der Staat darf nicht einzelne Steuerarten im Griff haben, aber sozusagen, wir haben das Problem, dass wir im Steuer- und Einkommenssystem kalkulieren andere Einkommensarten unterschiedlich ein. Auf eine komplizierte Weise, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen kann. Was aber einfacher zu verstehen ist, die Frage der Arbeit. Und da müssen wir sagen, ist unser Modell, unsere Gesellschaft, nämlich die, dass die Erwerbsarbeit am Arbeitsmarkt im Zentrum unserer sozialstaatlichen Verfassung steht. Sozialdienst gibt es in Deutschland nicht mehr. Es gab den Wehrdienst, jetzt wird es wieder diskutiert, soll man sowas einführen, also eine staatlich organisierte Arbeitsabschöpfung. Es gibt die Familienarbeit natürlich, die Sozialstaat, die lange Zeit bedeutungslos war, höchstens über das Unterhaltsrecht eine Rolle spielte oder über Hinterbliebenenrenten, mittlerweile über die Babyjahre eine Rolle spielt in der Rentenversicherung. Und es gibt sozusagen natürlich freiwillige Arbeit, also Arbeit, die man von sich aus leistet. Interessant ist aber, dass im Kern die ganze Diskussion über Grundeinkommen sich an der unteren Ebene festmacht, also am Arbeitsmarkt. Das ist der Hauptpunkt. Darauf will ich nur aufmerksam machen. Das heißt, ein wichtiger, ganz wesentlicher Teil unseres Arbeitsvermögens werden gar nicht in den Gesichtspunkt der Anspruchs- und Reziprozitätsfrage mit einbezogen. Hier nun der Klassiker, einfach ein klassisches Bild, das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen in einer Zeitung, wenn nicht, haben Sie es hiermit gesehen, Folien können Sie von den Veranstaltungen bekommen. Das ist ein Klassiker, der sogenannte Negativsteuer, das ist der negative Einkommensteuer, das ist der klassische Typus des Grundeinkommens, auch der älteste Typus des Grundeinkommens. Das setzt eigentlich voraus, dass wir ein System haben, in dem eine Einkommensteuer existiert, die relativ relevant ist. Klammer auf, Götz Werner mit seiner Idee springt da vollkommen raus, indem man Grundeinkommen über eine Mehrwertsteuer finanziert lassen will. Ich schließe das Kapitel gleich wieder, weil das keinerlei Chance auf Verwirklichung hat und auch zu riesigen neuen Problemen führt. Aber lassen wir mal die Einkommensteuer. Und das ist der Klassiker. Das heißt, die Idee ist dabei, dass wir ein Grundeinkommensniveau, wir haben jetzt auch fiktiv 800 Euro angenommen, das sind jetzt, man könnte es auch 1000, ist egal, das Prinzip ist das gleiche. Dann haben Sie einen Steuersatz sozusagen und dann haben Sie, hier die gestrichelte Linie ist das Bruttoeinkommen, das ich am Markt erziele, also diese Erwerbseinkommensachse. Und je mehr ich Einkommen erziele, umso höher ist meine Steuer natürlich in diesem System. Und in den Modellen dieser Negativsteuer ist es, wenn ich unterhalb eines gewissen Einkommens bin, bekomme ich eben etwas. Und jetzt ist entscheidende Variablen ist das Grundeinkommensniveau und der Steuersatz. Und in den meisten idealtypischen Rechenmodellen ist, sagen wir mal, hier in den 800 Euro das Existenzminimum und 50% Steuersatz angenommen. Das heißt, ich habe einen 50% negativen und später 50% positiven Satz. Also wenn ich jetzt einen proportionalen Satz hätte, kann man natürlich alles variieren, aber nur als Idealtypik. Daraus ergibt sich, dass der sogenannte Umschlagpunkt, an dem ich nichts mehr bekomme, und ab dem ich Steuern zahlen muss, bei 1600 Euro liegt. Nämlich beim Doppelten des Grundeinkommensbetrags. Das können Sie aber leicht an diesen Schaubildern erkennen. Sie sehen es sozusagen, die beiden Grundmodelle, da sagt es ja kleiner und was, das ab, und hier hier im unteren Bild kann man es noch besser erkennen, ist der gelbe Bereich, ist derjenige, mit dem Sie, was Sie an verfügbarem Einkommen haben, und der senkrecht gestrichelte rote ist der Bereich, den Sie links unten an Negativsteuer empfangen, also an Grundeinkommensleistung, und im rechten Bereich dasjenige, was sie abführen müssen. Jetzt die beiden Grundmodelle, also Untermodelle. Das eine ist die klassische Negativsteuer, wie sie auch die FDP damals diskutiert hat. Und das andere ist die sogenannte Sozialdividende, bei der wird der Grundeinkommensbetrag grundsätzlich ausgezahlt und dann sofort ins Steuersystem integriert. Führt im Endeffekt zu genau den gleichen Ergebnissen, also zum gleichen Umverteilungseffekten. Dazu gibt es schöne Arbeiten von Engels und anderen. Das kann man, ist eine finanzwissenschaftliche Betrachtungsweise. Im Kern ist das das idealtypische Grundeinkommensmodell, was völlig anders als die Verdi-Leute jetzt überlegt haben. Aber ich kann es Ihnen gerne aber Literaturquellen ja nennen. Also das ist eine einfache Rechenoperation, wenn man für sowas ist. Es gab übrigens einen Autor, der hat das gemacht. Das war hier die Thüringer. Althaus hat ein solches Modell vorgelegt. Bei ihm war es noch ein bisschen komplizierter, weil er nämlich ahnte, es mit der 50%-Steuer ist etwas unbeliebt bei den höheren Einkommensgruppen. Also haben sie ein zweistufiges Bürgergeld gemacht, ein großes und ein kleines Bürgergeld, haben die Gesundheitsprämie integriert. Ich habe mit meinem Kollegen Wolfgang Strengmann-Kuhn, der ist jetzt, war damals Professor in Frankfurt, jetzt ist er Abgeordneter der Grünen im Bundestag, haben wir das damals berechnet im Auftrag der Adenauer-Stiftung und haben festgestellt, wie man das finanzieren kann. Das kann man alles im Internet auch finden. Das war eine sehr interessante Übung. Sehr interessante Übung. Es geht. Es lässt sich finanzieren. Der Sachverständigenrat hat dann darüber geschimpft. Das wäre aber doch ein blödes Modell. Würde Deutschland kaputt machen. Aber rechnerisch hat er uns nichts angehabt, weil es natürlich stimmt, was wir gerechnet haben. Also man kann sowas finanzieren. Ein solches Modell ist möglich. So, das ist eine. Ja, das ist das Modell von Althaus hier sozusagen in dem gleichen Schema nochmal eingebaut. Da können, wenn Sie da Fragen haben, können Sie mir, kann ich Ihnen noch was antworten. Ich will jetzt nicht so sehr auf die technischen Details. Ich möchte aufs Große eingehen, weil meine Idee ist nämlich eine völlig andere. Meine Idee ist ziemlich, ziemlich einfach und es kommen auch schon Richtung Schluss. Sie haben mich schon gemahnt, Herr Lemme, so gehört sich's. Aber zwei, drei Minuten gehört ich mir noch. So, also, worauf ich raus will, ist, ja, Grundeinkommen. Es gibt viele Modelle. Ich schlage ein Modell vor, schlage ich seit vielen Jahren vor. Die meisten Leute verstehen das nicht. Sie werden es nachher alle verstehen. Die meisten Leute halten das für, wenn ich es Ihnen erzähle, mache ich es eigentlich für ganz gut, aber es hat doch keiner im Bundestag vorgetragen. Aber ich will es nur als Gedankenmodell sagen. Meine Überlegung ist ganz simpel. Tun wir doch einfach mal so, als ob wir alle Sozialversicherungen in eine große Bürgerversicherung integrieren. Also alle Geldleistungssysteme. Lass mal die Krankenversicherung mal außen vor, Pflegeversicherung, kann man aber auch so machen. Nehmen wir uns mal, es gibt ein real existierendes Modell, wo das gemacht wird, jeweils für die Alterssicherung, das ist die Schweiz. Die AHV, Alters- und Hinterlassenenversorgung. Seit vielen Jahren bewährtes Modell, orientieren wir uns einfach mal an der. Das habe ich vorgeschlagen. Na, also eine solche Grundeinkommensversicherung, und da habe ich es mal durchgerechnet, was das eigentlich kosten würde. Jetzt sind wir beim Schaubild, ein Modell, heutigen Werte sind 810 Euro, das entspricht den entsprechenden Werten, die Hartz IV sind. Na, Elterngeld, und zwar, es gibt grundsätzlich die Idee, es gibt für jeden Leistungstatbestand, den wir heute auch haben, mindestens ein Grundeinkommen und maximal das Doppelte. Das Doppelte könnte angehoben werden auf das Dreifache, dann steigen halt entsprechend die Beiträge, ist klar. Kann man machen. Je weiter hoch sie kommen, umso dünner ist immer die Luft, das ist klar. Aber das haben die Schweizer so gemacht, 1:2 als Verhältnis. Dann landen wir bei einem Beitrag zur Grundeinkommensversicherung von 17,5%. Die Pointe in meinem Modell ist, und da sind viele meiner Freunde im Grundeinkommenslager, die sagen, was bist du für ein Böser, für ein Sadist, ne? Aber ich bin das nicht, sondern ich bin einfach vernünftig. Ich sage, wir machen die Leute, die jetzt unter keinen Tat, die sich nicht arbeitslos melden wollen, die keine Kinder erziehen, die nicht alt sind, die nicht behindert sind, nichts, einfach nur nicht arbeiten wollen. Die bekommen eben ein BAföG für alle, wie heute. Das heißt, die Hälfte vom Grundeinkommen ist Zuschuss, die andere Hälfte ist Darlehen. Und wenn sie dann 40 Jahre lang nichts tun wollen und 40 Jahre lang Darlehen bekommen, dann haben sie nach 40 Jahren eine Erbschaft, dann müssen sie eben das Darlehen ablösen. Und wenn sie sterben, ohne das Darlehen abgelöst zu haben, dann sterben sie eben mit Schulden, so wie andere mit Reichtum sterben, dann gleicht es eben im Nachhinein aus. Also aber die dahinter steckende Grundidee ist, Sozialversicherung mit Grundeinkommen zu kombinieren. Das ist die dahinter steckende Idee. Und gerade am Beispiel der Alterssicherung, die im Grunde 2/3 der Kosten eines Grundeinkommens ausmacht, darf man nicht vergessen. Und mit eher zunehmender Tendenz ist das eine relevante Frage. Ja, also will ich sozusagen Grundeinkommen und Sozialversicherung zusammendenken oder wie es entkoppeln? Das lasse ich jetzt fast außen vor. Dahinter steckt, dass wir ein Bewusstsein haben müssen, dass unser Sozialstaat jetzt schon kompliziert ist. Und die Frage ist, ob wir bei einem Grundeinkommen sozusagen dem Versorgungsprinzip folgen wollen, was die Sozialdividendenzahler, Götz Werner und viele andere wollen, oder dem Versicherungsprinzip oder einem Mischsystem. Und ich schlage ein Mischsystem vor. Kommt man zum Schluss? Wie kommt man dahin? Naja, meiner Meinung nach, indem man die Leute fragt. Ein Grundeinkommen eingeführt ohne Parteilung der Bevölkerung wird keinen Erfolg haben. Die Schweiz haben einen richtigen Schritt gemacht. Die Schweiz haben eigentlich einen großen Fehler gemacht. Die Kollegen, die sich dafür eingesetzt hatten, hatten sich überhaupt nicht um die AHV gekümmert, sich überhaupt nicht um Sozialpolitik dort gekümmert, haben es als eine Art Kulturprojekt vertreten, so wie so eine Art missionarische, Grundeinkommensmissionare. Ich habe viele Diskussionen mit Leuten geführt, auch in der Schweiz, ein bisschen naiv, aber gut, die Enkel fechten es dann besser aus. Ich komme zum Schluss, zack, 2045. 2021 ein Grundeinkommen eingeführt, galt als eine 2021 als eine größte Leistung der Berliner Regierungskoalition aus CDU, FDP und Grünen. Der jährliche Evaluationsbericht der Grundeinkommensversicherung belegt auch im 25-Jahres-Bestehens ihren Erfolg. Deutschland gilt als das solidarische Musterland, nicht nur in Europa. Die Arbeitsmarktbeteiligung aller Geschlechter, aller Generationen, aller Herkünfte und aller Befähigungen liegt deutlich über den Werten vergleichbarer Wohlfahrtsstaaten. Die gesetzliche Altersgrenze wurde in der Grundeinkommensversicherung unterdessen auf 70 Jahre angehoben. Die Zufriedenheit ist hoch. Der seit Jahren steigende Glücksindex in Deutschland belegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.